Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in der Abteilung für Glaziologie, da forscht Maria Hörhold an Eis. Hallo Maria.
Hallo Holger.
Was genau ist eigentlich Glaziologie? Ist das eine Spielart der Geologie?
Es ist eine Spielart der Geowissenschaften, würde ich sagen. Mhm. Und da steckt das Wort halt Eis drin in der Glaziologie. Und dahinter steckt die Wissenschaft an vor allen Dingen Gletschern. Mhm. Und was wir hier in Bremerhaven machen, im Alfred-Wegener-Institut, ist, wir schauen uns die zwei größten Gletscher, dazu sagen wir auch Eisschilde, an, die es auf der Erde gibt. Und das sind Grönland und Antarktis.
Das sind Gletscher?
Es sind im Prinzip sehr große, überdimensionale Gletscher.
Ach.
Das Prinzip dahinter, wie die aufgebaut werden, wie sie sich bewegen, das ist das Gleiche, im Kleinen wie im Großen.
Gibt es eine allgemeingültige Definition von Gletscher?
Ich denke schon, Gletscher sind halt Eismassen, die aus Niederschlag aufgebaut wurden, also von Schnee. Das ist halt im Vergleich zu künstlichem Eis ein ganz anderer Prozess. Das heißt, ich habe Schnee, der liegen bleibt, der nicht schmilzt im Sommer, sondern durch immer neuen Schnee weiter zusammengedrückt wird und langsam zu Eis transformiert wird. Und das passiert in den Bergregionen, in den Alpen zum Beispiel, aber eben auch in Grönland und in der Antarktis. Und irgendwann sind diese Eismassen so groß, dass sie eben Gletscher bilden oder Eisschilde und sind aber trotzdem im Fluss. Also das ist kein statisches Gebilde, sondern das Eis fließt, das ist dynamisch, fließt nach außen und dann habe ich so eine Balance zwischen, es kommt oben immer neuer Schnee drauf und unten fließt es zur Seite, schmilzt an den Rändern. Und das ist so ein, ja, eine Balance, die wir uns auch anschauen, die wissenschaftlich auch ganz interessant ist, wenn es darum geht, wie viel Wasser kommt zum Beispiel aus dem Gebirge oder für uns jetzt, wenn wir über die Eisschilde reden, wie viel Wasser fließt in den Ozean.
Wie kommt man denn überhaupt zur Glaziologie? Also wenn du jetzt gesagt hast, ja, das ist eine Kategorie der Geologie, hätte ich gedacht, okay, die hat an Steinen rumgemacht und irgendwann gedacht, ah, Eis ist schöner.
Na, also ich persönlich, ich wollte schon immer was mit Eis arbeiten. Ich wollte schon immer ja in den Polarregionen forschen.
Einen Eisladen in Kreuzberg aufmachen.
Nee, das Licht und die Landschaft okay. In den Polarregionen ist schöner. Ich habe aber tatsächlich Geowissenschaften studiert. Das heißt, ich habe mich vorher im Studium auch mit Steinen beschäftigt. Das ist nicht so ganz weit hergeholt. Aber bei uns hier in der Arbeitsgruppe arbeiten Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichem Hintergrund. Also wir haben Physiker hier, wir haben Geografen, wir haben eben Geowissenschaftler, Meteorologen. Also es ist eine ganz große Bandbreite von Ausbildungen, die dann aber ihr ganzes Wissen und ihre Expertise eben auf die Gletscher oder die Eisschilde werfen.
Du hast eben so mehr oder weniger beiläufig gesagt, ja, das Licht in den Polarregionen. Wie viel Zeit verbringst du in den Polarregionen?
Das ist so ein bisschen variabel. Also ich habe mehrere Expeditionen gemacht nach Grönland und einmal auch in der Antarktis. Und ich werde jetzt nächsten Sommer wieder gehen. Andere Kollegen sind regelmäßiger da. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Projekte man gerade hat und wie man das halt beruflich und privat organisieren kann.
Wie macht man denn eigentlich so Expeditionen? Du wirst ja jetzt nicht irgendwie Shackleton mit dem Segelschiff da rausfahren oder so.
Nein, das wäre auch ehrlich gesagt nichts für mich, weil ich werde fürchterlich seekrank. Ah. Die Zeiten sind Gott sei Dank andere.
Ihr werdet da abgeworfen und befindet euch dann auf dem Eis oder seid ihr auf irgendwelchen Schiffen? Oder okay.
Genau, also das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also für Grönland zum Beispiel, da sind wir oft meistens in großen Projekten eingebunden, die von unseren dänischen Kollegen organisiert werden. Und dann ist es so, man fliegt ganz regulär nach Grönland, also mit einem Linienflug. Und von da ist sozusagen die Logistik dann, um aufs Eisschild zu kommen, in das Camp, von wo aus man arbeitet. Genau. Und für die Antarktis ist es so, dass das Alfred-Wegener-Institut für die gesamte Logistik für jegliche deutsche Forschung in der Antarktis zuständig ist. Und das heißt, es wird hier von unserer Logistik organisiert, wie man in die Antarktis kommt. Das kommt dann auch darauf an, wo man unterwegs ist oder wo man hin möchte und arbeiten möchte. Aber das passiert eigentlich, wenn man nicht wirklich jetzt selber Forschung auf dem Schiff hat, über Flüge.
Und wo wohnst du dann? Also in der Antarktis könnte ich mir vorstellen, dass du in einer Neumayer-Station lebst.
Jein, also tatsächlich, Jein. Ich war selber noch nie an Neumayer, sondern an der Konen-Station. Das ist auch eine Station, die vom AWI betrieben wird und die ist oben auf dem Plateau. Neumayer ist ja eine Station an der Küste. Und wir Eiskernler interessieren uns aber mehr für Regionen, die eben mitten auf dem Eisschild sind, wo wir sehr wenig Schneezutrag haben und demnach aber auch Eiskerne bohren können, die weit in die Vergangenheit zurückreichen.
Je weniger Schnee fällt, desto älter das Eis?
Ja, also wir können uns das vorstellen. Es schneit, der Schnee bleibt liegen. Und wenn ich jetzt so eine Schneeschicht habe, die über ein ganzes Jahr gewachsen ist, dann kann es halt in manchen Regionen nur ein paar Zentimeter sein und in anderen Regionen halt ein halber Meter. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle über längere Zeitskalen, dann türmt sich halt eine Schneesäule auf, ja, oder klar, die dann zu, ja, Eis wird. Und in manchen Regionen stecken dann halt in 10 Metern vielleicht, ja, 20 Jahre drin und in anderen könnte es schon 100 Jahre sein, je nachdem, wie viel Schnee pro Jahr fällt.
Wie identifiziert ihr denn das richtige Eis? Also woher weißt du, dass es da in den letzten, weiß ich nicht, 100.000 Jahren wenig geschneit hat?
Da stecken ganz viele Fragen drin, die ich mir stellen muss bis auf den Weg dahin. Also genau, aber das ist ganz entscheidend. Natürlich, ich kann halt Eiskerne bohren, ja, in den Alpen oder eben auf Grönland und der Antarktis in ganz unterschiedlichen Regionen. Und erstmal theoretisch, wenn ich einen Eiskern bohre, weiß ich nicht, wie alt das ist, was ich da gebohrt habe, sondern dazu muss ich Messungen an dem Eis machen, um eben ein Alter zu bekommen. Und eine Möglichkeit ist zu sagen, ich schaue mir zum Beispiel Sulfatkonzentrationen an oder Leitfähigkeit im Eis und die zeigen uns Vulkaneruptionen an, also auch global wichtige Vulkaneruptionen. Und die sind in der Vergangenheit bekannt aus anderen Klimaarchiven. Das heißt, da kann ich dann schon mal zumindest an den Punkten, wo ich so ein Signal im Eis habe, ein festes Datum rankleben. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das überhaupt können. Also, dass wir ab und an so richtige Altersmarker im Eiskern haben. Und dann dazwischen schauen wir uns zum Beispiel an bestimmte Spurenstoffe, die wir im Eis messen, haben einen saisonalen Jahresgang. Also die sind dann im Sommer oder im Frühjahr stärker oder haben eine höhere Konzentration als im Winter. Das heißt, dann kann ich mich hinsetzen und zählen.
Aber dazu musst du ja erstmal dahin gefahren sein und eine Probe genommen haben, um das beurteilen zu können, oder?
Ja, aber wir arbeiten ja jetzt nicht aus dem Nichts heraus, diese
Eiskernforschung. Ja, ich dachte, du kommst jetzt mit so Fernerkundung.
natürlich. Ich fahre jetzt nicht blind los und nehme irgendwo einen Eiskern. Also da steckt schon viel Überlegung drin. Das kommt ja auch auf die Fragestellung an. Also was genau möchte ich denn jetzt eigentlich wissen? Und angefangen hat diese Eiskernforschung ja in den 60er Jahren mit dem Gedanken, ich kann Klima rekonstruieren in Grönland. Und da kommen wir übrigens auf stabile Wasserisotope zurück, weil das war der dänische Kollege Willi Dansker, der die Überlegung hatte, dass im Wasserkreislauf, den wir haben, im Niederschlag, ein Signal drinsteckt. Wasser besteht ja aus 2 Isotopen, Wasserstoff und Sauerstoff. Und die kommen im Ozean in einem gewissen Verhältnis vor. Da müsste man ein bisschen ganz kurz sich erinnern an den Chemieunterricht, dass eben viele Elemente mehr als ein Isotop haben. Also Wasserstoff kommt halt als einfaches Wasserstoff vor oder eben zweifach. Das nennen wir Deuterium. Und genauso ist es für Sauerstoff. Und das ist die Kernladungszahl, die sich da ändert. Also es ist dasselbe Element, aber es hat eine unterschiedliche Kernladungszahl. Und der rein physikalische Unterschied ist das Gewicht. Also deswegen sprechen wir auch von leichten oder schweren Isotopen.
Und, schwerer Wasserstoff.
Ja, genau. Leichter und schwerer Wasserstoff, genau. Oder Sauerstoff. Und im Ozean kommen diese Isotope ganz natürlich vor in einem bestimmten Mischungsverhältnis.
Das ist durchgehend gleich?
Ja, das ist sozusagen praktisch eine Annahme, die wir machen. Unser Ozean ist unser unendliches Wasserreservoir, wo wir natürliches Mischungsverhältnis haben von diesen Isotopen. Und wenn jetzt die Sonne die Ozeanoberfläche erwärmt, dann verdunstet Wasser. Und dann kann man sich ja vorstellen, es verdunsten eher die leichteren Isotope als die schwereren.
Ja, klar.
Die dann in den Wasserdampf gehen. Ne? Ist ganz einfach. Und das heißt, mein Wasserdampf in der Atmosphäre ist isotopisch gesehen schon leichter als das, was ich im Ozean habe. Und wenn ich mir dann jetzt vorstelle, irgendwann kondensiert dieser Wasserdampf und wird nämlich zu Regen oder Niederschlag, dann kondensieren natürlich auch erst die schwereren. Und das ist so ein Grundgedanke und dann kann man sich vorstellen, ich habe jetzt über dem Ozean verdunstetes, ich erzeuge Wolken und die wandern dann sozusagen Richtung meiner Eisschilde. Es wird immer leichter und wenn es dann auf dem Eisschild schneit, dann habe ich isotopisch leichteres Wasser in meinem Schnee. Und was man dann, und das ist halt das, was Willi Dansker
gerade. Ach so,
dann,
weil die leichten übrig bleiben.
Genau.
Oh, ah, ja, jetzt kapiere ich es, ja.
Ja. Und was man dann gesehen hat, wenn ich jetzt auf so ein Eisschild gehe in Grönland, das ist ja 3 Kilometer hoch. Ja, es ist ja wie ein Riesenberg sozusagen, der da auf Grönland landet. Und dann ist es auch so, dass wenn ich ja in die Höhe gehe, das kennen wir hier auch aus dem Gebirge, wird es immer kälter. Ja, je weiter nach oben gehe, ich gehe, umso kälter wird es. Und das ist in Grönland nicht anders. Meine Jahresmitteltemperatur wird kälter, je höher ich aufs Eisschild gehe. Und was Dansgaard damals gefunden hat, ist, dass wenn ich meine mittlere Isotopie im Schnee mir anschaue.
Die mittlere Isotopie?
Also ich messe jetzt den Schnee, die Isotopie in meinem Schnee an einem Ort und gehe dann weiter nach oben aufs Eisschild und messe wieder die Isotopie und mache das halt an mehreren Stellen. Dann bekomme ich eine Beziehung zwischen der Höhe, also sprich der Temperatur, und der Isotopie im Schnee. Ja, also ich habe eine Beziehung zwischen der Temperatur an einem Ort und der Isotopie im Schnee. Und das ist die Grundlage von all unserer Temperaturforschung an Eiskernen. Diese Beziehung. Die ist ganz einfach.
Von wo gehst du aus? Von der Oberflächentemperatur, wo du gerade stehst? Ist das sozusagen der Referenzpunkt und von dem aus rechnest du zurück?
Genau, es ist du denkst jetzt schon einen Schritt weiter.
Entschuldigung.
Ja, genau. Also erstmal, wir halten fest, ich habe eine Beziehung zwischen Temperatur vor Ort und Isotopie. Und das ist natürlich relativ. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Ort einen Eiskern habe und ich messe eine Änderung in der Isotopie, gibt mir das einen Hinweis auf die Änderung in der Temperatur. Aber es ist eine relative Änderung. Das heißt, ich gehe von dem Wert aus, den ich aktuell habe. Das ist das ganze Geheimnis dahinter.
Und das ist ja wirklich auf eine Art extrem trivial.
Es ist auf eine Art extrem trivial. Ich kann dir aber verraten, der Teufel steckt natürlich im Detail.
Das
weil
ist
diese
ja
Beziehung
immer so.
Ist lokal, also die ändert sich regional. Ich muss mir das für jeden Kern anschauen oder für die Region anschauen. Und es hat sich auch in der Vergangenheit so ein bisschen geändert.
Wenn du Region sagst, was meinst du damit? Also wie fein granulierst du?
Ob ich jetzt zum Beispiel mir den ganzen Norden von Grönland anschaue oder den Süden oder ob ich jetzt in der
Okay, wir reden aber dann schon eher über Gebiete, die so groß sind wie Bundesländer oder sowas.
Wenn
wir Region. Okay, verstehe. Ich dachte, jetzt wäre es so 100 Meter weiter, wäre es schon ganz anders.
Genau. Ja, ich rede von größeren Regionen. Genau. Ich will nur sagen, das Prinzip, was dahinter steht, ist relativ einfach, aber im Detail steckt dann halt doch mehr Variation dahinter, was aber nichts daran ändert, dass wir in der Lage sind, Temperaturveränderungen zu rekonstruieren, sagen wir, aus den Isotopen, die wir in einem Eiskern messen.
Mhm.
Und das ist halt auch der Begriff Proxy, unsere stabilen Wasserisotope, so nennen wir das, die wir im Eiskern messen, sind ein Proxy, also ein Stellvertreter für die Temperatur.
Und zwar in der Vergangenheit so weit, wie man zurück. Wie weit guckt ihr zurück?
Also das ist eine ganz spannende Frage. Das kommt halt drauf an, wie alt mein Eiskern zurückreicht. Und
was wäre das theoretische Maximum?
Das theoretische Maximum. Also, das hängt ja davon ab, wie alt mein Eisschild ist. Für Grönland ist es so, dass die ältesten Eiskerne, die wir haben, also die am weitesten zurückreichen, bis 120.000 Jahre plus minus zurückreichen in die Zeit. Und für die Antarktis war es so, oder ist es eigentlich auch nach wie vor so, dass der bisher am ältesten datierte Eiskern 800.000 Jahre zurückreicht. So, und jetzt ist es aber so, dass wir gerade in einem EU-Projekt mit dem Ziel, das älteste Eis zu erbohren, einen Eiskern gebohrt haben. Das ist letzten Winter passiert worden, von dem wir mit Sicherheit sagen können, dass er 1,2 Millionen Jahre weit zurückreicht, wahrscheinlich aber noch weiter.
Und ist dann da Schluss, weil da drunter kommt nur noch Stein?
Nein.
Oder war der Bohrer einfach nur nicht lange genug?
Nein, wir haben bis zum Sediment, sozusagen bis zum Bedrock, nennen wir das, gebohrt. Es ist aber so, was wir wollen, ist ja eine kontinuierliche Klimageschichte. Und praktisch diese Alter, die wir jetzt da uns hergeleitet haben aus den Messungen, die wir bisher haben, es sind ja erstmal nur erste Messungen, ist die kontinuierliche Klimageschichte halt bis 1,2 Millionen Jahre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr möglich. Und dann gibt es darunter ein Eis, wo wir keine Stratigraphie sehen. Also wo
Stratigraphie?
Also keine Schichtung, wo wir nicht sehen oder sagen können, okay, da ist wirklich eine Geschichte drin. Das heißt, da ist ein Eiskörper, den wir zeitlich nicht einordnen können, der vermutlich noch älter ist, aber eben nicht diese kontinuierliche Klimageschichte erzählt.
Warum hat der keine Schichtung?
Ach, das kann gestört sein. Man muss ja, also was ich schon am Anfang sagte, das Eis auf so einem Eisschillen, auch im Gletscher, ist nicht statisch, sondern das bewegt sich, das fließt. Als wenn man Eis aus materialwissenschaftlicher Sicht anschaut, ist das Eis nah am Schmelzpunkt. Das heißt, es ist verformbar. Und es kann halt sein, dass da Eis liegt, was da schon seit Beginn des Eisschildes sozusagen, seitdem es das Eisschild gibt, liegt, umgewurstelt wurde, dass da sind teilweise Sedimente mit reingearbeitet. Das kann ich so genau nicht sagen. Da gibt es Kollegen, die sind da ganz heiß drauf, sich das anzuschauen und das zu verstehen. Aber es ist ja so, wir haben nicht wirklich viel Material, um zu verstehen, wie es da drunter aussieht. Ja, die Antarktis ist 4 Kilometer dickes Eis. Man kann nur punktuell was messen. Man kann da modellieren, man kann da mit Satelliten drauf schauen. Aber wir haben ja ganz wenig Möglichkeit, wirklich reell mal Material da unten zu untersuchen.
Was für ein Durchmesser haben eure Eisbohrkerne?
10 Zentimeter.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Aber es ist halt, ich sag mal, technisch das, was realistisch machbar ist, um sowas zu bohren.
Wie dick in so einem Eis? Moment mal, dieser 1,5 Millionen Jahre Eisbohrkern, wie lang ist der?
Der ist 2500 Meter bis dahin, plus minus. Ich müsste jetzt noch mal ganz kurz nachschauen.
Da wollen wir nicht kleinlich sein.
Nee, genau. Aber der Eiskern selber ist nicht ganz 3000 Meter lang. Aber wie gesagt, das, wo wir die Klimageschichte haben, das sind etwas mehr als 2500 Meter.
Und wie dick ist ein Jahr?
Das ändert sich ja mit der Tiefe.
Stimmt, wie Baumringe, ne?
Genau, ja, es ist wie Baumringe, nur dass dadurch, dass das Eis ja zusammengedrückt wird, eben diese schichtdicke, je tiefer ich nach unten gehe, umso dünner ist das.
Das ist natürlich auch blöd, weil das musst du ja dann auch noch korrigieren.
Das musst du berücksichtigen, ja, das muss man berücksichtigen. Also die Schätzung, die wir jetzt haben, wie gesagt, dieser Kern ist ja ganz frisch sozusagen erhoben worden und wir haben hier im Sommer am AWI den sozusagen prozessiert. Das heißt, wir haben den zerschnitten, sodass die Messungen gemacht werden können in den verschiedenen Laboren. Aber erste Schätzungen sagen, dass da unten in diesem ältesten Eis, was wir sehen, dass man da so 20.000 Jahre in einem Meter hat.
Jetzt zerschneidet ihr den bevorstehend, das schmilzt auch, weil dass ihr das in irgendwelche Öfen oder was weiß ich, was für Gerätschaften schiebt. Was passiert eigentlich mit dem Bohrloch? Oder anders gefragt, warum habt ihr da nur einen Eiskern rausgeholt und nicht 50?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage das tatsächlich, wenn ich hier Menschen habe, die unsere Eislabore anschauen, frage ich immer, was sie denken, wie viele Eiskerne, tiefe Eiskerne es gibt. Und es sind tatsächlich ja keine 2 Dutzend, die wir haben, weil es einfach extrem aufwendig ist, sowas zu machen. Also dieser Eiskern hier, das ist ein EU-Projekt, wo ganz viele Institute dran beteiligt sind. Mhm. Und das läuft ja mehrere Jahre. Also A, zu sagen, wo bohre ich den Eiskern? Also wo kann ich davon ausgehen, dass ich so eine ungestörte Stratigraphie, also eine Schichtung habe, dass ich so weit in die Zeit zurückgehen kann? Was ist logistisch möglich? Ich muss ja das Material dahin bekommen, ich muss die Menschen hinbekommen, ich muss ein Camp aufbauen. Also das sind Sachen, die dauern mehrere Jahre, um so ein Projekt möglich zu machen und kosten halt auch sehr viel Geld. Und genau, deswegen gibt es diesen einen Kern, auf den sich aber wirklich sehr viele Leute freuen. Und deswegen eben im Vorfeld ja auch gemeinsam in Konsortien, das sind ja internationale Konsortien, heißt es, besprochen wird, wie wird dieser Kern zerschnitten, welche Messungen wollen wir machen, welche Labore machen welche Messungen, sodass man am Ende ein möglichst komplementäres Bild bekommt, um die Klimageschichte zu erzählen, die da drin steckt.
Das hört sich so an, als wäre so ein Eisbohrkern, zumindest aus, ich sag mal, strukturell wissenschaftlicher Sicht, sowas Ähnliches wie eine Großforschungsanlage, wo man sich um Strahlzeit bewerben muss.
Ja, das ist tatsächlich so. Da steckt sehr viel administrative Arbeit drin, aber eben auch die Diskussion, was wird wo gemessen. Und es ist bei solchen Projekten auch so, dass wenn jetzt im Nachhinein Kollegen eine Idee haben und was untersuchen möchten, dass sie das dann sozusagen beantragen und gefragt wird, hey, ich habe hier jetzt, keine Ahnung, ein Vulkanereignis aus dem Zeitintervall, was ich anschauen möchte oder eben andere Fragestellungen. Und dann wird halt gemeinsam entschieden, ja, das finden wir wichtig, wir geben das Eis dafür raus, was noch übrig ist sozusagen. Oder dass man sagt, Mensch, das ist total spannend, mach das doch gemeinsam mit der und der Gruppe, weil die haben ähnliche Fragen dran und so weiter. Also das ist tatsächlich vergleichbar wie mit so einer Forschungsinfrastruktur, ja.
Aber das können ja, wie viele WissenschaftlerInnen können denn überhaupt daran an diesen Kern? Weil du musst den ja, der ist 10 Zentimeter dick und du musst den ja längs zerschneiden,
ja,
um reingucken zu können. Und wie viele Schnitte kannst du da machen? Also wie viele sozusagen?
Also es ist so, man kann sich das so vorstellen, vor Ort wird der Kern in 1 Meter lange Stücke zerschnitten. Das ist so das Maß, mit dem wir arbeiten. Und diese 1-Meter-Stücke jetzt gerade in dem Kern ist auch so, dass für bestimmte Tiefenintervalle der Kern vor Ort, diese 1-Meter-Stücke schon einmal längst zerteilt wurden, um ein Archivstück vor Ort zu behalten. Also das Archivstück ist im Eis geblieben in der Antarktis, weil das für uns der sicherste Platz ist, wo man das lagern kann.
Okay. Tatsächlich von einfach, einfach da wieder reingesteckt?
Nicht nein. Achso, nein, okay. Sondern es gibt praktisch in der Nähe von diesem Ort, wo jetzt dieser Kern gebohrt wurde, ist eine französisch-italienische Station und die haben unter der Erdoberfläche sozusagen eine Struktur gebaut, wie so ein Archiv, wo das Eis gelagert wird. Das ist dann zugänglich. Also es ist dann schon auch so, dass man sagen kann, jetzt in 10 Jahren, Mensch, ich habe hier eine Fragestellung, hier ist irgendwas unklar, könnten wir nicht Proben von dem Material bekommen. Und aber für dieses, sagen wir mal, älteste Eis, was jetzt klimatologisch für uns interessant ist, das ist quasi komplett hier nach Europa geschickt worden. Und wir haben dann diese 1-Meter-Stücke einzeln ausgepackt und nach einem Schnittplan, der schon vorher besprochen wurde, längs zerschnitten. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, für welche Messungen. Es gibt halt Messungen, die brauchen dann von diesem Längsschnitt, der ihnen zugesprochen wurde, 10 Zentimeter pro Tiefe, um die Messung zu machen. Und andere Messungen können aber in 1 oder 2 Zentimeter Auflösung arbeiten. Das ist dann pro, sag mal, für jede Art der Messung unterschiedlich, wie dann die vertikale oder damit die zeitliche Auflösung geprobt wird. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, Mensch, ich brauche nur alle 10 Meter mal eine Probe. Und dann kann man das eben dann schon wieder ganz gut koordinieren, weil die einen brauchen da alle 10 Meter, die anderen da alle 5 Meter. Und so kann man das ganz gut aufteilen und möglichst viele wissenschaftliche Fragestellungen beantworten oder zumindest das Material dafür bereitstellen, wenn man das halt miteinander bespricht.
Wer bohrt da eigentlich? Macht ihr das selbst oder gibt es Firmen,
nein,
die spezialisiert sind darauf, 2,5 Kilometer tief in Eisschilde zu bohren?
Nein, es gibt keine Firmen dafür. Es ist so, dass die Technik, sage ich mal, es ist ja wirklich sehr speziell. Und das sind Kollegen, die das schon viele Jahre machen, je nachdem, welches Eiskernprojekt gerade wichtig ist. Also man muss dazu auch sagen, diese Eiskern-Community, die daran arbeitet, die internationale, ist relativ klein. Das heißt, man kennt sich und man arbeitet zusammen. Also diese tiefen Eiskern-Bohrprojekte macht kein Institut alleine. Also wir als AWI nicht und die anderen auch nicht. Und das heißt, es gibt in dieser Community so ein gewisses Know-how an, wie bohre ich so einen Eiskern? Und diese Kolleginnen und Kollegen werden dann eingesetzt für die jeweiligen Projekte.
Also am AWI rennen ein paar Leute rum, so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zufälligerweise auch in der Lage sind, 2,5 Kilometer Bohrgestänge in Eis zu treiben.
Nicht viele, es sind bei uns ganz konkret 2, die darauf spezialisiert sind und die dann eben auch nicht nur jetzt für dieses Oldest Eiskern zum Beispiel eingesetzt wurden, sondern die auch in einem Projekt in Grönland in den letzten Jahren, wo wir dran gearbeitet haben, mitgeholfen haben. Und so haben die dänischen Kollegen, haben die Mitarbeitende, die sowas können und die französischen Kollegen auch.
Also es okay, gibt jedes Institut hat 2 Leute und am Ende stehen da trotzdem 35 und haben die Sache im Griff sozusagen.
So ungefähr, okay, genau. Man tauscht sich ja aus und es wird auch versucht sozusagen das an neue Generationen weiterzugeben, das Wissen. Weil es ist tatsächlich eine Erfahrungssache. Also es ist nichts, was man von der Stange kaufen kann und auch nichts, was ich mir in einem Online-Kurs beibringen kann, sondern das ist Erfahrung. Und wenn man, also es ist wirklich auch spannend, sich das anzuhören. Es ist auch so, dass eben, weil es so wenige tiefe Eiskerne gibt, es ist auch jeder Eiskern anders. Also weil die Eigenschaften vom Eis, je nachdem, wo ich bin, anders sind. Also man kann auch nicht sagen, es ist ein Standardverfahren und dann läuft das Ganze, sondern es ist jedes Mal eine neue Erfahrung. Und dadurch wächst dann aber eben auch die Erfahrung der Leute, die das machen.
Die Daten, die ihr aus dem Eisbohrkern zieht, jetzt hast du ja eben erzählt, also ihr kriegt Anträge, da sagt ihr, ich will das Stück haben, ich will das Stück haben, ich will das Stück haben, dann teilt ihr das alles so schön auf. Bleibt am Ende ein Datensatz übrig, der diesen Bohrkern im Allgemeinen in seiner Gänze abbildet? Oder fallen da immer nur Teilerkenntnisse sozusagen raus? Also, dass du so praktisch ein Modell des Eisbohrkerns auf dem Rechner oder sonst wo, also 1:1 meinetwegen.
Ja. Auch hier würde ich sagen, es kommt ein bisschen auf den Datensatz an. Also es gibt, glaube ich, von den großen Eiskernprojekten, die bisher gemacht wurden, diese internationalen, sind veröffentlicht komplette Datensätze zu eben den stabilen Wasserisotopen zum Beispiel als Temperaturproxy und eine Datierung Also, dass ich weiß, wie alt der ist. Also, dass ich eine Klimageschichte rekonstruieren kann. Und das ist komplett als Komplettdatensatz produziert und auch veröffentlicht. Und wir sind ja auch angehalten, das eben auch öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt, es kann auch jeder andere sich diese Daten runterladen von den bisherigen alten Eiskernbohrprojekten. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Proxys, die so erworben werden, auch wenn es mitunter Jahre dauert, bis dieser Datensatz vollständig ist, die dann als kompletter Datensatz zur Verfügung stehen.
Also würde ich mir das praktisch hinterher aus den Einzelerkenntnissen sozusagen ein Modell zusammenrechnen wieder?
Nein, es gibt Daten, die kannst du dir als Komplettdatensatz runterladen. Okay. Und es gibt aber eben auch Daten, die so aufwendig sind, wie jetzt zum Beispiel, wir haben ja Kollegen hier am AWI, die gucken sich Mikrostruktur an, also Korngrößen und wie sind die einzelnen Eiskörner orientiert. Und das sind punktuelle Messungen, die dann als Einzelblöcke sozusagen veröffentlicht sind, wo man sich das dann zusammensuchen müsste.
Ja. Korngrößen?
Ja, Eis vom Eis, genau.
Was lässt sich daraus ableiten?
Zum Beispiel, wie das Eis verformt wird. Also was für einen Druck auf dem Eis lastet und wie das Eis verformt wird. Das kann man daraus ableiten.
Also wir haben jetzt schon Korngrößen, wir haben stabile Wasserisotope. Was ist denn da noch alles drin eigentlich im Eis, was für euch interessant ist?
Also ich kann ja mal versuchen, so ein bisschen der Reihe nach anzugehen. Also das Erste, was tatsächlich jetzt auch im Feld direkt gemacht wurde, ist zum Beispiel die elektrische Leitfähigkeit des Eises. Und das benutzt man zum Beispiel, um eben große Vulkanereignisse zu bestimmen. Mhm. Weil ich dann sage, wenn so ein Vulkanausbruch passiert, schleudert der ganz viel Material in die Atmosphäre. Das wird durch den ganzen Globus transportiert und lagert sich dann eben auch auf dem Eisschild ab. Und deswegen können wir das sehen. Das ist die erste Messung, die gemacht wird und die uns hilft, den Kern.
Leitfähigkeit.
Ja, die elektrische Leitfähigkeit.
Was passiert denn? Also ich habe einen Vulkanausbruch, es regnet irgendwann Asche. Mhm. Was macht das mit der Leitfähigkeit? Wird die erhöht oder gesenkt?
Ja, die wird erhöht. Also es ist tatsächlich nicht immer nur Asche, sondern generell, also was wir messen explizit ist Sulfat zum Beispiel. Das können wir dann auch als Ionenkonzentration messen. Aber das verändert die Leitfähigkeit im Eis, weil ich dann Spurenstoffe im Eis habe, die die Leitfähigkeit erhöhen. Und deswegen kann ich das als einen Peak sozusagen in der Leitfähigkeit sehen. Ja, dann messen wir stabile Wasserisotope. Wir schauen uns eben diese Physical Properties, nennen wir das an, also diese Mikrostruktur. Wir schauen uns an die Spurenstoffkonzentration. Und da ist dann zum Beispiel sowas wie Natrium, Chlorid. Das ist ein Hinweis auf zum Beispiel der Eintrag vom Seesalz. Ich kann dann eben Sulfat für Vulkanereignisse zum Beispiel anschauen, aber auch gibt Kollegen, die da spezialisiert sind, daraus was über biologische Aktivitäten herzuleiten. Ich
was?
Kann Staub.
Biologische Aktivitäten vor anderthalb Millionen
Jahren?
Nicht
im Eis, sondern sozusagen, wenn ich sehr viel Aktivität habe im Ozean, Algen und sowas alles, das hinterlässt dann auch eine Signatur. Da bin ich aber kein Experte drin sozusagen, aber man muss sich ja so vorstellen, alles, was an Atmosphäre, an Niederschlag transportiert wird, also rund um den Globus transportiert wird, bildet sich auch in dem Schnee in der Antarktis ab. Und das heißt, wenn ich ein bisschen Verständnis davon habe, wie werden bestimmt Aerosole transportiert durch die Atmosphäre, was geht alles in die Atmosphäre, zum Beispiel durch Seaspray, ne? Wenn ich viel Sturm auf dem Meer habe, dann gehen eben Seesalze in die Atmosphäre, aber eben auch Algen. Sowas hinterlässt alles Spuren, auch im Eisschild. Viel Staub durch die Wüsten.
Staub, okay, ja.
Also wir haben Kollegen, die messen die Staubkonzentration im Eis und lernen was darüber, woher kommt der Staub, wie wird es transportiert. Das steckt da irgendwo alles mit drin, aber es ist natürlich viel konzeptionelles Denken, was dann auch dahinter steht, um diese Daten auswerten zu können.
So, jetzt guckt ihr in diese Eisbohrkerne rein, die Korngrößen, die Leitfähigkeit, Sulfate, Staub, Isotope und alles Mögliche. Und dann wisst ihr hinterher genau was?
Also die Grundidee ist ja bei Eiskernanalysen, dass Eiskerne ein Klimaarchiv sind. Also ein Archiv über das Klima der Erde. Genauso wie wir das, du hattest das Beispiel gemacht bei den Baumringen, Sedimentkerne. Das heißt, was wir lernen können, ist die Geschichte des Klimas unserer Erde. Und all diese Proxys, die wir da hatten, sind ja bestimmte Platzhalter für bestimmte Bereiche unserem Klimasystem Erde. Also Isotope nehme ich, um Temperaturrekonstruktion zu machen, und Staub indirekt eben über atmosphärische Zirkulation. Also wie stark ist der Wind? War es sehr trocken? Habe ich viele große trockene Gebiete auf der Erde gehabt, die sehr viel Staub produzieren? Und so eine Sachen kann ich eben versuchen, mir daraus herzuleiten, um ein Bild davon zu bekommen, wie hat die Erde ausgesehen vor 10.000 Jahren, vor 120.000 Jahren und so weiter. Und dann immer mit dem Hintergrund, so ein Eisschild ist ja nicht allein auf der Welt, sondern es ist ja immer eine Wechselwirkung.
Kein Eisschild ist eine Insel.
Genau. Es ist ja immer eine Wechselwirkung zwischen dem Ozean und der Atmosphäre, die da mit reinspielt. Und das ist, glaube ich, eine große Motivation. Wenn ich jetzt anschaue, was wir gesagt haben, Mikrostruktur, dann geht es eben darum zu verstehen, die Materialeigenschaften vom Eis und die Dynamik, weil eben das Eis fließt. Auch jetzt, aktuell, wir haben einen großen Eisstrom in Grönland, den wir gerade untersuchen, der eben Unmengen von Eis auch ins Meer transportiert.
Wie schnell ist der, dieser Strom? Das
ist ein Meter pro Woche an dem Ort, wo wir das Projekt hatten, also das E-Strip heißt das, wo ein tiefer Eiskern gebohrt wurde, um zum Beispiel die Dynamik zu verstehen. Also wie funktioniert so ein Eisstrom überhaupt? Wie alt ist der? Und das letzten Endes hilft uns das ja zu verstehen, wie schnell kann eigentlich so ein Eisschild, wie interagiert das mit dem Ozean zum Beispiel? Wenn ich ja Eis habe, was ins Meer fließt, dann habe ich zum Beispiel so aufschwimmendes Eis, ja, so Eisschelve, sagen wir. Und wenn die jetzt wegbrechen, dann fließt mehr Eis hinterher. Wie schnell kann das passieren? Und die Interaktion natürlich, also was dahinter steht, der große Elefant im Raum, ja, der Meeresspiegelanstieg dahinter.
Und Süßwassereintrag.
Genau. Das sind so die großen Fragen, die dahinter stehen, aber die eben viele kleine Schritte dazwischen brauchen, so Grundlagenverständnis auch, um eben diese großen Fragen beantworten zu können.
Wo wir gerade bei Fließen sind, arbeitest du eigentlich ausschließlich an Eis oder gibt es einen irgendwie, pun not intended, fließenden Übergang zu Wasser in deiner Forschung?
Nee, ich arbeite ausschließlich an Eis oder sagen wir mal, ich persönlich habe meinen Schwerpunkt ja in rezenteren Sachen, also ich schaue mir viel auch Firn an, also diesen Übergang zwischen Schnee und Eis, sowohl physikalisch als auch klimatologisch.
Was ist daran interessant?
Na, dass die letzten 1000 Jahre Klimageschichte, zum Beispiel jetzt in Grönland, die sind in dem, was wir Firn dann, also wo es noch nicht komplett transformiertes Eis ist. Und da schauen wir uns halt an, wie genau wird das Klimasignal eigentlich archiviert? Was für Prozesse spielen eine Rolle? Welche Prozesse verwischen das Klimasignal zum Beispiel auch? Und dann explizit, wie ändert sich das Klima aktuell im Vergleich zu vergangenen Zeiten?
Das Klimasignal, was ist das?
Na, zum Beispiel, was ich in den Wasserisotopen sehe.
Also ach so, wenn das grundsätzlich. Also
grundsätzlich das Klimasignal, okay.
Ich dachte, das wäre irgendwie ein besonderes Konzept jetzt noch.
Nein. Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich interpretiere stabile Wasserisotope als Temperatur, dann ist es aber so, dass ich vor Ort ja viele Prozesse habe, die das so ein bisschen verwischen. Also zum Beispiel schneit es regelmäßig, schneit es gleichmäßig übers Jahr verteilt, kommt dann der Wind und trägt meinen Schnee hin und her, habe ich immer dieselbe Richtung, aus der mein Schneeeintrag kommt. Also so eine Sachen schauen wir uns halt an, um am Ende sagen zu können, okay, die Analysen muss ich machen. Oder in unserem Fall, dass wir halt gelernt haben, okay, ich brauche, wenn ich jetzt wirklich mir anschauen will, die letzten Jahrzehnte, wenn ich die interpretieren will als Temperatursignal, brauche ich mehrere Kerne und muss die zusammenmitteln. Das sind so Studien, die wir machen oder wo ich auch viel dran arbeite. Ja. Aber das ist schon sehr ausfüllend. Ich brauche keine anderen Studien noch. Wobei, wir schauen uns auch an, das stimmt nicht ganz, zum Beispiel Wasserdampf machen viele Kollegen und wir so ein bisschen auch, die in dem Bereich stabile Wasserisotope arbeiten, weil wir sagen, ich habe Wasserdampf oder ich habe Wassereintrag durch den Niederschlag, ja, der rankommt, aber ich habe auch, wenn der Schnee dann da liegt an der Oberfläche und schneit dann ganz lange nicht, habe ich auch einen Austausch mit der Atmosphäre, mit dem Wasserdampf da und wie beeinflusst das unser Isotopensignal. Das machen wir auch. Ja.
Und am Ende kennt ihr die Geschichte des Klimas und das jetzt dann über 1 Million Jahre in die Vergangenheit. Erzähl mir doch mal die Geschichte des Klimas, soweit du die schon gesehen hast.
Na, was wir von Eiskernen eigentlich wissen, also das eine kennen wir auch aus Sedimentkernen, ist, dass wir einen Wechsel haben zwischen Warm- und Kaltzeiten. Und das haben viele von uns schon gehört, ja, sogenannte Eiszeiten und Warmzeiten. Und dieser Wechsel hat bisher sag mal, wenn wir den Eiskern anschauen, den wir bisher kennen, 800.000 Jahre zurück, dann sehen wir, dass dieser Wechsel so alle 100.000 Jahre passiert. Ja, ich habe alle 100.000 Jahre eine Warmzeit bzw. eine Kaltzeit. Und wir sehen, dass wir mit dem Holozän, die Zeit, in der wir jetzt sind, sehr lange sehr stabil war, also ungewöhnlich lange.
Ich wollte gerade fragen, wo stehen wir in diesen 100.000 Jahren?
In einer Warmzeit im Holozän. Und das ist eben ja auch die Zeit, wo wir als Menschen uns sehr stark verbreiten konnten, ja, weil es für uns klimatisch eine perfekte Setting ist. Ne?
Aber rein statistisch, wie lange geht diese Warmzeit noch?
Na, es gibt Anzeichen dafür, dass es eigentlich, wenn wir jetzt mal den Klimawandel, den aktuellen, weglassen würden, dass es jetzt langsam in eine Kaltzeit gehen würde. Aber das kann ich so nicht sagen. Das kann ja keiner so vorhersagen.
Ja, natürlich. Darum sage ich statistisch.
Aber es ist eine ungewöhnlich lange Warmphase, weswegen man wahrscheinlich vermuten würde, dass es irgendwann in eine Kaltphase gehen würde.
Wenn du sagst, Übergang von der Warmzeit in die Kaltzeit oder Warmphase in die Kaltphase, was für einen Zeitraum beschreibt der Begriff Übergang? Passiert das in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren?
In 1000 Jahren.
In 1000 Jahren.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, ne?
Also ja, ja, klar.
Wir
klar.
haben ja jetzt keinen Pendant.
Nein, ist völlig klar. Explodierende
Jahre.
Atomkraftwerke, das machen die auch nur einmal alle 3 Millionen Jahre. Das ist schon klar.
Ja. Genau.
So, ich hatte dich unterbrochen. Wir müssen zurück zur Geschichte.
Also genau, die Geschichte. Und diese Geschichte kennen wir aus Eiskernen eben, aber auch von anderen Klimaarchiven. Und jetzt ist es so, dass wir aus Sedimentkernen eben, wenn wir noch weiter in die Vergangenheit schauen, Sedimentkerne können halt noch viel länger in die Vergangenheit schauen, sehen wir, dass da dieser Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten viel kürzer war. Nämlich nur alle 40.000 Jahre. Und das haben die Klimawissenschaftler eben noch nicht so richtig verstanden. Warum sind wir von damals 40.000 Jahre Wechsel gegangen in einen 100.000 Jahre Wechsel, wie wir ihn heutzutage haben?
Das weiß keiner?
Das weiß keiner.
Das gibt's doch nicht.
Und das ist so eine Motivation gewesen, eben für diesen ältesten Eiskern, den wir jetzt gebohrt haben, dass wir sagen, wir wollen so weit zurück in die Vergangenheit gehen, um das besser zu verstehen. Weil Eiskerne sind, was Temperatur und sowas betrifft, natürlich vergleichbar mit Baumringen und Sedimentkernen und so. Aber es gibt halt eine Besonderheit, und das können nur Eiskerne machen. Und das ist, dass im Eis die Luft mit eingeschlossen wird. Das heißt, Eiskerne sind das einzige Klimaarchiv, wo wir auch die atmosphärische Zusammensetzung aus der Vergangenheit anschauen können. Und da kommen die CO2-Kurven her, die es gibt für die letzten 800.000 Jahre. Das war ja bis dato der letzte oder der älteste datierte Eiskern, den wir haben. Und daran sehen wir wunderbar diese Wechselwirkung zwischen: Es ist warm, ich habe eine höhere CO2-Konzentration, und es ist kalt und ich habe eine geringere CO2-Konzentration. Das ist das, was wir den natürlichen Treibhauseffekt nennen, in dem wir leben, auch sehr gut gelebt haben.
Durchaus,
und,
ja.
Genau, und das ist eben auch ganz wichtig, sich das klar zu machen. Ich zeige das auch immer, also wenn man sich die Zahlen anschaut, die Konzentration, die wir kennen für die letzten 800.000 Jahre, also 280 Parts per Million, sagen wir jetzt für Kaltzeiten, und über 300 in Warmzeiten. Und dann die Frage,
wo sind wir heute?
Wo sind 400 wir heute? Und es ist erschreckend, ne? Wie wenig Leute das sich bewusst machen, wo wir heute stehen.
460, wo sind wir?
Näher 427 oder
27,
ja, okay. 430. Und sich dann bewusst zu machen, das ist eine Konzentration, die haben wir die letzten 800.000 Jahre nicht gehabt.
Das heißt, wir wissen auch überhaupt nicht, was uns erwartet.
Genau. Und was wir jetzt machen halt mit diesem neuen ältesten Eiskern, ist natürlich auch die CO2-Konzentration weiter in die Vergangenheit anzuschauen. Aber von den Messungen, die es bisher gibt, jetzt muss ich nochmal eine Extratour machen, wenn wir sagen, das älteste Eis, was wir jetzt gebohrt haben, ist nicht das älteste Eis, was es gibt, sondern es geht hier um die kontinuierliche Zeitreihe. Also das ist der älteste kontinuierliche Zeitreihe sozusagen, die wir jetzt gewonnen haben. Es ist aber so, dass eben, weil das Eis fließt, auch das antarktische Eis fließt, es Orte gibt, wo ganz altes Eis an die Oberfläche kommt und wo, das machen unsere amerikanischen Kollegen zum Beispiel, man Eiskerne bohrt, wo man sagen kann, das Eis ist mehrere Millionen Jahre alt. Ich habe aber halt keine kontinuierliche Zeitreise.
Also du kannst nur sehen, dass 1,50 Meter sind 3 Millionen Jahre alt,
genau.
Aber drumherum ist irgendwas. Sozusagen.
Genau.
Ach,
das, schade. Genau. Aber es heißt, es gibt Eis, was älter ist, und es gibt auch Messungen am Eis, was älter ist, und es gibt auch die CO2-Messungen, die älter sind. Und die Zeit deuten aber darauf an, dass wir uns trotz auch in dieser Vergangenheit immer in diesem Bereich bewegt haben, wie die letzten 800.000 Jahre. Also was darauf hindeutet, dass die Konzentration, die wir heute haben, nicht nur ja, überaus dem liegt, was wir die letzten 800.000 Jahre hatten, sondern noch weiter zurück in die Vergangenheit.
Das ist, was die Wissenschaft daraus gelernt hat.
Ja.
Was lernt die Menschheit draus?
Ja,
offensichtlich nichts, weil wir gerade, also Ende 2025, erfahren haben, dass die Vereinten Nationen davon ausgehen, dass unsere Kinder bei 2,8 Grad Erderhitzung landen werden.
Ja, und das ist, ich finde das in dieser Diskussion immer sehr erschreckend, weil es auch hier eigentlich ganz simpel ist, zu sagen, wenn ich einen, also weil es eben diesen Zusammenhang gibt zwischen globaler Temperatur und globaler CO2-Konzentration, dass wenn ich mich als Weltgemeinschaft auf ein Temperaturziel einige, dass das automatisch auch heißt, ich einige mich auf ein CO2-Budget. Und das ist mein Eindruck, das ist bei vielen nicht verstanden, dass das ein und dieselbe Sache ist und dass das einfach heißt, wir müssen unsere CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Und das finde ich immer erstaunlich bei dieser Diskussion und auch erschreckend, dass das nicht zusammen gedacht wird, obwohl das genau der Zusammenhang ist, der dahinter steht und um den es geht. Und das, ich muss sagen, wenn ich dann so Sprüche höre, ja, keine Kohlekraftwerke, ist ein schöner Traum, ne? Und sowas, also dann, da klappt mir nur die Kinnlade runter, weil mir das zeigt, es ist nicht verstanden. Und das ist ja oft, wenn wir diese Diskussion führen, okay, wir als Wissenschaftler, wir informieren die Politik, das ist ja bei uns so ein bisschen die Aufgabenverteilung, ja. Und dann mal, nee, das Problem ist ja verstanden. Und ich denke, nee, ich glaube nicht. Also ja, irgendwie haben alle verstanden, es gibt ein Problem mit dem Klima, aber dass das so ganz klar das Grundproblem ist, das ist nicht verstanden, weil dann würde ich doch so nicht agieren, dann würde ich doch so nicht argumentieren und das so immer weiter nach hinten rausschieben.
Jetzt schmilzt das ja, wo wir bei 2,8 Grad sind, die Hoffnung stirbt zuletzt, jetzt schmilzt euch ja das Eis weg. Prognostiziert ihr, was das für eure Forschung bedeuten könnte? Also ist bei 2,8 Grad, ist im Jahr 2100 noch genug Eis da, um eure Arbeit ordentlich zu machen?
Ich kann jetzt rein wissenschaftlich sozusagen mir das anschauen und es ist so, dass zum Beispiel für Grönland ja noch nicht so richtig klar ist, wie lange es das Eisschild gibt und wie viel davon noch übrig war in bestimmten vorherigen Warmzeiten. Ja, das ist Teil von aktueller Forschung. Aber ich kann halt sozusagen nicht hundertprozentig sagen, okay, Grönland ist dann komplett weg. Und das sind auch Zeitskalen, sage ich mal, die sind nicht, was jetzt unsere menschliche Aktivität betrifft, sozusagen vergleichbar. Aber es ist natürlich die Sorge bei vielen, das ist so ein sich selbst verstärkender Effekt. Also wenn ich sage, ich fange an, also das sehen wir tatsächlich auch für Grönland jetzt. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Grundidee für mein ganzes Eiskernforschung oder für dieses Klimaarchiv Eiskern ist ja, es schneit und der Schnee bleibt liegen. Und Zentralgrönland ist das sozusagen der Hauptgrund, warum wir so ein Eisschild haben, weil sich das halt immer weiter aufgebaut hat. Und an den Rändern bin ich niedriger in meiner Höhe sozusagen. Ne? Ich habe ja wie so einen Hügel. Und an den Rändern habe ich eben das Schmelzen jedes Jahr. Ich habe das Eis fließt ins Meer, das Oberflächenschmelzen und so weiter. Und in der Mitte habe ich reine Akkumulation. Das heißt, da schneit es immer und es schmilzt nicht. Und an den Rändern schmilzt es immer. Und das ist so eine Balance. Und was wir jetzt für Grönland sehen, ist, dass diese Balance halt nicht mehr da ist. Das Eisschild verliert kontinuierlich an Masse. Also es verliert mehr an Masse, als dass es neuen Schnee dazu gibt.
Das heißt, der Hügel wird flacher.
Der Hügel wird flacher. Und das ist ein sich selbst verstärkender Effekt, weil, wie ich zu Anfang sagte, wenn ich niedriger werde, habe ich auch eine höhere mittlere Temperatur. Und dann verstärkt
sich
das Ganze.
Ja, dann bleibt der Schnee im Zweifelsfall gar nicht mehr liegen.
Genau. Und das ist was, warum das zum Beispiel dieser Begriff Tipping Point reingenommen wurde, weil der bezieht sich ja auf Effekte, die sich selbst verstärken, ja, und uns das dann das ganze System wegrennt sozusagen. Und was wir jetzt sehen in Grönland ist, dass eben auch in Zentralgrönland wir im Sommer dieses Oberflächenschmelzen haben. Nicht so, dass es jetzt komplett die komplette Jahresschicht wegschmilzt, aber es taucht jetzt regelmäßiger auf. Und das ist neu. Da haben wir auch gerade hier ein neues Projekt dazu, um das sich genau anzuschauen, weil man bei den Sachen ja sagen muss, ja, ist das jetzt, sagen wir mal, eine Variabilität, eine natürliche Variabilität oder ist das wirklich im Vergleich zur langen Klimageschichte ein neues Verhalten? Und da haben wir gerade hier ein Projekt, wo eine Kollegin sich eben diese Schmelzereignisse anschaut in Eiskernen und das versucht jetzt in Kontext zu setzen zu dem, was wir aktuell sehen. Also das Eisschild, grönländische Eisschild verändert sich momentan drastisch in dem ganzen Aufbau von Schnee und Föhn durch dieses Schmelzen und was das für die langfristige Zukunft heißt, ist halt, dass ja, es an Masse verliert und damit substanziell zum Meeresspiegelanstieg beiträgt. Momentan ist Grönland der größte beitragende Faktor zum aktuellen Anstieg des Meeresspiegels. Für die Antarktis ist die Geschichte ein bisschen schwieriger. Also da unterscheidet man zwischen Westantarktis und Ostantarktis. Und in der Westantarktis wird das auch gesehen. Also ich verliere an Masse. Ich sehe diese Schmelzereignisse. Und die Ostantarktis ist relativ abgekoppelt von allem. Und da haben wir momentan noch Schwierigkeiten, eben weil es sehr, sehr trocken ist. Also es gibt sehr, sehr wenig Niederschlag. Und es macht es relativ schwer, Klimaveränderungen auf so kurzen Zeitskalen, in Gänsefüßchen, also ne, 10er Jahre oder sowas zu interpretieren, das zu fassen. Aber es ist definitiv so, dass wir jetzt in den letzten 3-4 Jahren auch zum Beispiel an Kohlen massive Änderungen sehen. Und da sind wir gerade dabei, das so ein bisschen zu verstehen, zu quantifizieren und zu erfassen. Und da eben die Frage netto, also für uns als Menschen die Frage netto, die Antarktis, trägt sie zum Meeresspiegelanstieg bei? Oder habe ich zumindest für eine gewisse Zeit den ausgleichenden Effekt, dass ich mehr Wärme in der Atmosphäre habe und deswegen auch mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre habe und deswegen mehr Niederschlag habe und damit diesen Effekt auf den Meeresspiegelanstieg so ein bisschen verzögere, Mitigation, sagt man dazu. Das ist so Gegenstand der Forschung. Also zu sagen, bis zum Jahre 2100 sind die Eisschilde weggeschmolzen, ist totaler Quatsch. Aber wir können sagen, für Grönland erwarten wir, wenn es so weitergeht, bis zum Jahre 2100 allein 50 Zentimeter Beitrag zum Meeresspiegelanstieg. Und dann alles andere ist halt dann auf langen Zeitskalen ein Problem. Und das muss man sich halt dann bewusst machen, wenn dieses riesige Schiff dann einmal losgefahren ist, können wir das auch nicht so schnell stoppen. Also dann sind es auch wieder lange Zeitskalen, die es braucht, um das wieder einzufangen und zu stabilisieren. Das heißt, der Effekt auf uns Menschen wird sehr lange nachhaltig wirken.
Ich hänge noch ein bisschen da, wo du sagtest, es scheint in der breiten Öffentlichkeit inklusive der Politik noch nicht wirklich verstanden worden zu sein, dass Klimaschutz notwendigerweise Dekarbonisierung bedeutet, weil was denn sonst? Jetzt bist du auch bei den Scientists for Future dabei.
Ja.
Das war vor 6 Jahren, also 2019 war es, sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen junge Menschen auf die Straße gegangen, haben für Klimaschutz demonstriert. Die Politik hat in meiner Wahrnehmung im Wesentlichen versucht, sie so unterschwellig ein bisschen verächtlich zu machen und gesagt, naja, lasst mal lieber die Profis ran. Ja, was ja. wisst ihr denn schon? Und dann ja. seid ihr Profis gekommen und habt gesagt, ja, die jungen Leute haben recht. Mhm. Was ist danach passiert, dass das trotzdem nicht verstanden worden ist? Wo habt ihr gepatzt? Was ist schiefgelaufen?
Also, es kam Corona. Also zu dem Zeitpunkt, wo wirklich viele Menschen mobilisiert worden sind und das ein großes Thema war, kam dann Corona, was, glaube ich, dem Ganzen so ein sehr abruptes Ende gesetzt hat und eben dann andere Probleme größer wurden. Also,
ja, Entschuldigung, ja.
Im Sinne von ganz akut, ne?
Ja, ja, klar, und wir haben noch nicht über Artensterben geredet.
Nein, genau, das ist ja die andere Komponente. Genau, und ja. da muss man auch ganz klar sagen, es sind zwei große Komponenten aus Sicht der Wissenschaft. Das eine ist die Dekarbonisierung und das andere ist der Artenschwund. Also das sind die beiden großen Baustellen und die muss man auch zusammen denken. Ne?
Und bisher habe ich häufiger von WissenschaftlerInnen gehört, dass der Artenschwund unser viel größeres Problem sein dürfte.
Ich glaube, man kann das nicht so gegeneinander aufspielen und trennen, weil das miteinander
letztlich miteinander zusammenhängt, ja, ja, klar.
Zumindest,
ja.
Weil es darum geht zu sagen, was ist für uns als Menschen eine Lebensgrundlage, eine wichtige. Ja, wo haben wir gepatzt? Das ist jetzt eine persönliche Meinung,
also
ne?
Corona, ja, das ja sowieso. Aber du sagst, Corona hat das Ding im Grunde beerdigt.
Ich würde schon, also zumindest ist das meine Wahrnehmung hier in Deutschland, dass dann eben die Problematik sozusagen für die Wirtschaft, aber auch für die Bildung und so, dass das, ja, und es ist ja auch berechtigt, also dass das so massive Probleme hervorgerufen hat, dass eben das Thema, wie du selber sagst, abstrakt und zeitlich nicht so ganz einzuordnen, in den Hintergrund geraten ist.
Ja klar, für den Moment war es wichtiger, rauszufinden, wo ich eine FFP2-Maske herbekomme. Ja,
ja, und ich sage mal so, dann kann man, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich denke, eben die Schwierigkeit, wie geht wir mit den Kindern hier um, wie viel Wert legen wir auf Bildung und Ausbildung und so. Also da sind ja viele schwierige Baustellen aufgemacht worden.
Du meinst, das ist ein größerer Komplex, den jungen Leuten zuzuhören und sie sichtbar zu machen, auch in der Politik?
Wie gesagt, ich finde, das Problem ist ein bisschen vielschichtiger. Also ich kann es jetzt hier zum Beispiel für Bremerhaven sagen. Es gab eine sehr aktive Fridays for Future-Bewegung und es gibt nach wie vor aktive Parents for Future und eben wir sind ja eine Gruppe, die nennen sich Avis for Future. Aber die Jugendlichen sind dann halt rausgewachsen. Also die das hier sozusagen organisiert und auf die Beine gestellt haben, sind dann rausgewachsen.
Ernst des Lebens.
Ja, und gehen dann sozusagen ihre Wege und es ist nichts nachgekommen. Trotz aller Bemühungen sozusagen jüngere Schülerinnen und Schüler einzubinden und zu engagieren. Und ich glaube, das hängt dann eben auch mit Corona zusammen und mit der Frage, wie gut bin ich mental aufgestellt, wie gut bin ich schulisch aufgestellt, wie gut bin ich vernetzt. Genau, also ich glaube, dieser Einbruch an Engagement ist ja an vielen Stellen, glaube ich, an der Stelle aktuell sichtbar, also auf allen Ebenen. Und die andere, und das finde ich jetzt, wenn wir mal bei der Wissenschaft bleiben, und das ist meine persönliche Meinung, ist zu sagen, wir haben so diese Aufgabenteilung in unserer Gesellschaft. Ich sage mal, der Bäcker bäckt Brot und der Klempner klempnert und wir als Wissenschaftler machen Fakten und dann sagen wir zur Politik, mach mal.
Genau.
Und das ist für mich ganz schwierig, weil ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, wir haben als WissenschaftlerInnen da eine viel, viel größere Verantwortung eigentlich, die wir übernehmen sollten. Und das ist halt aber, ich sag mal, umstritten bei vielen, ja. Weil manche sagen, es ist wichtiger, objektiv zu sein oder haben Angst, diese Objektivität geht verloren, wenn ich da klarere Positionen beziehe. Und ich schmeiß da jetzt so ein paar Fakten in die Politik und die lösen das, ist einfach, wie die Vergangenheit zeigt, einfach Quatsch.
Der also, zwanglose Zwang nicht. Des besseren Arguments. Ne?
Ja. Ja, genau. Und das funktioniert nicht. Und dann zu sagen, ja, gibt ja dann die Psychologen, also gibt ja auch Psychologists for Future und so weiter. Und dann sagen, wir müssen Geschichten erzählen oder wir müssen positive Beispiele bringen und so. Also das spielt ja so ganz viel mit rein, was es dann für einen selber auch irgendwann so super komplex macht. So, was soll ich jetzt eigentlich noch alles machen? Aber prinzipiell, glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Wissenschaft viel, viel klarer uns da positionieren und nicht Angst haben zu sagen, das ist ja Politik, weil das ist es nicht. Es ist ja im Endeffekt ein Fakt, den wir vermitteln. Und ich finde gerade in der deutschen Politik, in der deutschen Wissenschaftsszene, also auch jetzt in Helmholtz oder so, dieses Einstehen für die Ergebnisse vom IPCC ist für mich viel, viel zu wenig. Im IPCC stehen ja auch, also es ist ja nicht nur die reine Physik, sondern es wird ja eben genau auch geschaut, was heißt, hat das für einen sozialen Hintergrund, welche Maßnahmen wirken, welche nicht. Also der IPCC geht ja viel, viel weiter, wissenschaftlich basiert. Und da klarer für einzustehen und da Kante zu zeigen, das fehlt mir von den Institutionen.
Von den Institutionen im Sinne der
Helmholtz-Gemeinschaft zum Beispiel.
Leitung der Institution, der Kommunikationsabteilung der Institution oder tatsächlich von euch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?
Von uns Wissenschaftlerinnen, ja. Die Kommunikation führt ja letztendlich das aus, was wir als Wissenschaftler wollen.
Na ja, klar, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, das AVI, da arbeitet jetzt eine Abteilung, die nichts anderes macht als Lobbyismus. Propaganda im Sinne des Klimas oder wie auch immer. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre ja, dass, ich sag mal, ihr Forscherinnen und Forscher ermächtigt werdet, auf den Tisch zu hauen.
Also, ich sag mal so, wir haben ja prinzipiell die Unterstützung jetzt sozusagen als Scientist for Future aktiv zu werden, aber es ist natürlich trotzdem ein persönliches Engagement, was da zum Tragen kommt. Ja, es machen diejenigen, die nicht mehr schlafen können, sag ich mal, weil sie das nicht aushalten. Und es gibt, genau, und da, also ich empfinde da schon Unterstützung, aber ich glaube, es ist wichtig, dieses Institutionelle dahinter zu haben, weil das viel mehr Wirkung hat. Zu sagen, es sind nicht die einzelnen WissenschaftlerInnen, die da was sagen, sondern es sind wirklich die Institute oder die Institutionen, die sagen, ey, also jetzt mal wirklich. Ne? Das ist so ein bisschen eine andere Problematik, die ich sehe. Und dann muss man sich auch bewusst machen, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, woran liegt's? Ich mache da manchmal so Vorträge und sage, ja, wie sind wir jetzt in diese Situation geraten? Und
ja,
für mich
Frau
sind die
Hörold,
Schlagworte.
Wie sind wir denn in diese Situation geraten?
Lobbyismus und Psychologie. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass da eine ganz, ganz starke Lobbyarbeit natürlich seit Jahrzehnten super gut funktioniert, die eben Wissenschaft diskreditiert, die die Ergebnisse in Frage stellt, die eben bei uns selber auch einen Zweifel eingepflanzt hat, sehr erfolgreich sozusagen. Und das funktioniert wunderbar. Und wenn man dann dazu Psychologie nimmt, wie schwer es uns, ich sag mal, allgemein als Menschen fällt, Sachen zu verändern oder zu akzeptieren oder eigene Fehler einzugestehen, da funktioniert diese Kombination halt sehr gut. Und das versuche ich zumindest in Vorträgen auch immer rüberzubringen, dass die Menschen sich dessen bewusst sind, weil dann habe ich auch mehr in der Hand, dagegen zu arbeiten.
Fängt das Problem vielleicht viel früher an? Fängt das vielleicht schon da an, wo die Leute überhaupt nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert, was das überhaupt ist?
Ja, das glaube ich auch. Wobei ich irgendwie auch denke, das ist ein Problem, was jetzt erst größer wird. Also weil was du damit ja ansprichst, ist sozusagen die Bildung. Also sind wir von der Schule her so ausgebildet, dass wir wissen, wie sowas funktioniert? Und dass das sozusagen immer mehr und mehr in den Hintergrund gerät. Also naturwissenschaftliches Denken oder so Grundlagen von naturwissenschaftlichem Denken zu vermitteln und auch als Fakten zu akzeptieren, dass das immer schwieriger wird. Also da würde ich sagen, das ist ein Prozess, der jetzt mehr und mehr zum Tragen kommt. Also da kommen wir auch in die ganze Geschichte von Populismus und so rein.
Wenn die jungen Menschen jetzt 2020, 2021 während der Pandemie rausgewachsen sind aus Fridays for Future und jetzt ihren Lebensweg gehen und Berufe ergreifen und sowas, siehst du, dass genau diese jungen Leute, die vielleicht sogar verstanden haben, dass Dekarbonisierung zwangsläufig sein wird, siehst du, dass die verstärkt in passende Berufe drängen?
Also ich sag mal, ich bekomme ja einen gewissen Ausschnitt nur mit, ne? Das ist ja schon ein Filter, der da vorgesetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall der Bedarf oder das Bedürfnis da, etwas Sinnvolles, und sinnvoll meint hier eben hinsichtlich Klima, Klimaschutz, zu studieren und in dem Bereich zu arbeiten. Das würde ich schon so sehen, dass da viel mehr geschaut wird, kann ich mit dem, was ich hier lerne und in dem Bereich, in dem ich arbeite, auch wirklich konkret dazu beitragen. Ob das repräsentativ ist für die gesamte Jugend, das vermag ich nicht zu sagen.
Werden wir in ein paar Jahren merken, ne?
Ja. Aber ich denke schon, dass das viele umtreibt, also dass sie das nicht ablegen mit dem Moment, wo sie dann das Studium anfangen.
Und davon werden einige vermutlich auch GlaziologInnen werden.
Hoffentlich.
Und deren Kinder werden das auch und deren Kinder auch und deren Kindeskinder auch und deren Väter. Was werden die Glaziologen eigentlich dann in 1 Million Jahren in den Eiskernen finden und was werden sie da über uns lernen?
Also ich denke, was Eiskerne, wenn die Eisschilde bestehen bleiben, also 1 Million Jahre ist jetzt schon eine lange Zeit rein.
Wir schaffen das,
gut. Nach wie vor ist es so, dass ja kontinuierlich die Eisschilde archivieren, was wir tun. Also was verbrennen wir, was wird transportiert, was wird in die Luft geblasen, was wird an Müll sozusagen verteilt, und das wird alles archiviert in dem Klimaarchiv. Eiskerne und auch in anderen. Und das heißt, Menschen in 1 Million Jahre, wenn sie Eiskerne studieren und, sagen wir mal, das Eis erhalten bleibt so lange, können das anschauen. Wann, also das kann man teilweise, glaube ich, jetzt auch schon sehen, wann sind bestimmte Stoffe auf den Markt gekommen, wann sind sie wieder verboten worden.
Echt? FCKW? Könnt ihr sehen?
In Eiskern nicht, aber in anderen Archiven. Okay. Also das, ich glaube, ich muss mal dazu sagen, es gibt auch Sachen, die wir sehen können in Eiskern. Ne? Also wann, also so eine praktisch menschliches Verhalten, was dann globalen Einfluss auf bestimmte Konzentrationen oder so hat, das sehen wir dann auch in den Archiven. Und das, glaube ich, kann man sich dann anschauen und das zusammenbringen mit menschlicher Geschichte. So wie ja jetzt Kollegen auch versuchen, mit bestimmten Klimaarchiven menschliche Geschichte damit zu verknüpfen. Warum sind Menschen aus bestimmten Regionen weggegangen? Und genau, und das wird in Zukunft auch an Eiskernen zu möglich sein.
In 1 Million Jahre werden die dann wahrscheinlich eine Bohrung machen und werden sich irgendwann fragen, warum haben die vor 1 Million Jahren plötzlich Plastik in der Atmosphäre gehabt?
Ja.
Gibt es einen ähnlichen Moment in den alten Eisbohrkernen, wo ihr reinguckt und denkt, warum ist das da drin?
Da muss ich jetzt ein bisschen inhaltlich, bin ich jetzt auf dünnem Eis, sag ich mal. Aber man,
herrlich, also die Wortspiele sieht, heute bei uns, ne?
Ja, genau. Man sieht die Bombentests, wenn man die richtigen Messungen macht in den Eiskernen.
Nuklearexplosion meinst du, ne? Okay.
Ja, genau, das kann man messen. Und ich denke eben auf so längeren Zeitskalen die CO2-Konzentration.
Aber so irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte es vor 150.000 Jahren aber nicht geben sollen. Sowas ist euch noch nicht untergekommen.
Nein.
Schade.
Also, nee, ich
Verschwörungstheorien draus machen.
Nein. Da war der Einfluss der Menschen, glaube ich, noch nicht so groß, als dass man das da sehen könnte.
Ja, die Leute, die nach Atlantis suchen, sind da anderer Meinung, Maria.
Ja, genau. Aber also, ich will nicht sagen, dass man das nicht in Klimaarchiven sehen kann, die Spuren. Aber für die Antarktis oder Grönland ist das vielleicht zu weit weg, um Spuren zu sehen aus der Zeit.
Was ich mich bei so Menschen wie dir immer frage, ist, warum gibst du nicht auf? Was, weißt du, klar, Forschung ist die eine Sache, das ist toll, das machen wir immer schön weiter, aber diese Scientists for Future Sache, also letztendlich der das ist ja noch nicht mal Aktivismus, also weil, was sollen wir denn sonst machen? Aber gut.
Also diese, aber das beantwortet genau deine Frage. Was ist denn die Alternative? Also
dafür zu sorgen, dass deine Schäfchen im Trockenen sind und der Rest dich mal kreuzweise kann. Ich kenne Leute,
was
die sind so drauf.
Was sind dann meine Schäfchen? Also,
naja, dass du genug Geld hast, dass ja, dein Haus auf dem Hügel steht.
Aber ist es nicht genau das, dass ich ja als Wissenschaftlerin in der westlichen Welt genau diese Sachen habe und den Luxus habe, tatsächlich eben mich ein bisschen weiter zu engagieren? Also ist das nicht genau auch meine Verpflichtung, weil ich eben meine Schäfchen im Trockenen habe, mich da zu engagieren? Weil ich muss mir keine Sorgen um meinen Lebensunterhalt machen an der Stelle. Und deswegen finde ich, bin ich verpflichtet, eben da auch eine gewisse Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.
Das Argument könntest du aber jetzt wird es hier richtig politisch, 75% der Gesellschaft ausrollen. Weil uns geht's ja allen gut. Es gibt genug Teile der Gesellschaft, denen es alles andere als gut geht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber einem großen Teil dieser Gesellschaft geht's ja wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wenn du mit dem Rest der Welt die Leute vergleichst. Weil du sagtest, wir sind, im Grunde sind wir privilegiert genug, sodass wir überhaupt unserer Verantwortung gerecht werden können.
Ja. Ja, das sehe
aber
ich schon auch.
Aber werden wir ja nicht.
Nee.
2,8 Grad.
Ja, genau. Aber das entbindet mich ja trotzdem nicht davon, es zu versuchen. Und ich sag mal so, ich kann aufgeben und dann nimmt es seinen Lauf und ich kann es aber auch versuchen. Und natürlich sieht es momentan, sag mal, nicht sehr hoffnungsvoll aus. Aber es ist ja nicht wirklich eine Alternative zu sagen, dann versuche ich es nicht weiter. Also da könnte ich mir selber dann nicht im Spiegel ins Gesicht schauen, wenn ich das so denken würde.
Wie bekommst du oder wie bekommen wir dieses Moralempfinden, was da ja dahinter steht? Wie bekommen wir das denn in die Menschen hinein? Weil die, ne, auch wenn man in die sozialen Medien guckt, dann ist die Welt ja völlig im Eimer und dem Untergang geweiht. Aber das ist ja nicht so. Die Menschen sind ja im Grunde gut.
Ja,
wie aktiviere ich diesen Teil?
Wie aktiviere ich? Genau, also das wollte ich auch erstmal so sagen. Ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Menschen genau dieses selbe moralische Empfinden auch hat. Und auch, dass viele Menschen, wenn du ins Gespräch gehst, im Prinzip ein Gespür dafür haben, dass irgendwas nicht richtig ist. Und man Wege finden muss, zu sagen, das dann auch umzumünzen in eine Selbstwirksamkeit. Also was kann ich dann als Einzelner oder Einzelne machen? Und was ich versuche, wenn ich so Vorträge mache, eben ist, wir sprachen schon über Psychologie, auch zu zeigen, ich mache da auch Fehler, ich habe da auch meine Grenzen. Also dieses Gefühl, ach, da kümmern sich schon andere drum oder so. Ne? Also so Beispiele bringen, wo ich zeige, ja, in diese Falle tappe ich auch. Aber in dem Moment, wo ich sie mir bewusst mache, kann ich auch mit anderen ins Gespräch gehen darüber. Und so ein bisschen mein eigenes Verhalten einordnen und dann eben auch ändern. Und das andere Wichtige ist, und das ist ja eben diese Diskussion zu sagen, was genau können wir denn anders machen? Wir sind im Alltag hier gefangen, in diesen Strukturen. Was genau heißt es dann, wenn ich sagen möchte, ich möchte das ändern? Und das sind ja Sachen, da gibt es ja keine Rezepte und die sind für jeden oder jeder andere auch anders umsetzbar. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist. Und ich glaube wirklich nicht, dass man sagt, ein Großteil der Leute ist das egal oder die haben da kein Moralempfinden dafür. Das denke ich nicht.
Gibt es vielleicht gar nicht die eine gute Kommunikationsstrategie, so wie Schokoriegel verkaufen? Das scheint ja immer auf dieselbe Art und Weise zu funktionieren, und zwar bei allen.
Ich sag mal so, warum ja zum Beispiel Lobbyismus oder so funktioniert, ist, dass man Unsicherheiten und gegensätzliche Meinungen aufgreift und dann da rein hackt. Ah ja, die sind sich ja gar nicht eigentlich, die Wissenschaftler. Oder die wissen ja gar nicht wirklich, was passiert. Und ich glaube, das spricht so ein bisschen das an, auch zu sagen, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich? Also das stärker zu kommunizieren, das ist halt eine Aufgabe von uns, zu sagen, wie funktioniert Wissenschaft und warum sind wir so überzeugt davon, dass unsere Fakten stimmen und also welche Fakten stimmen und welche sind 100% sicher, dass man das mehr in die Kommunikation bringt, um eben den Kräften, die da reinschlagen wollen, sozusagen die Argumente wegzunehmen. Und das andere ist jetzt wirklich nur im Kleinen, ist eben, wie gesagt, im persönlichen Gespräch auch zu zeigen, keiner ist unfehlbar. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, das zu verstehen, was das Problem ist und dann zu schauen, wo kann ich sozusagen aktiv werden. Und damit meine ich jetzt nicht explizit nur bei sich im persönlichen Bereich zu gucken, sondern eben genau dieses Strukturelle. Kann ich mit anderen Menschen sprechen? Wie gehe ich in Wahldiskussionen rein? Was fordere ich von meinen Parteien sozusagen, mit denen ich im Gespräch bin? Und also einfach generell das Thema viel mehr auf den Tisch bringen und dann natürlich auch die eigene Verunsicherung, weil wir diese Standardlösung nicht haben. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, Menschen dazu zu ermutigen, eben mehr das Gefühl zu haben, sie können auch was dazu beitragen.
Aber können Sie da, also ne, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, ja, weil die Chinesen, die sollen erstmal anfangen.
Ja, das ist aber ja auch nur ein vorgeschobenes Argument.
Ja, natürlich,
Argument.
Aber die Ebene, genau, auf der wir dann dieses Argument diskutieren, das ist ja praktisch schon noch eine weitere moralische Ebene, auf die wir da kommen müssen, ja. Indem wir sagen, ja, wir sind nur eine Menschheit und dass da zufälligerweise ein Nationalstaat ist, der China heißt und zufälligerweise einer der Deutschen, das heißt erstmal nichts fürs Klima. Das ist aber noch abstrakter als alles andere, das verstehe ich.
Nein, aber auch da kann man das runterbrechen auf das CO2-Budget. Tatsächlich, wenn wir sagen, Mensch, wenn wir wirklich sozusagen fair, ne, und da kommen wir zu dem Thema Klimagerechtigkeit, was ja mit hintersteckt, wenn wir das fair handhaben wollen, was ist denn ein CO2-Budget, was du als Mensch hättest? Und dann vergleich mal, was wir als Deutschen sozusagen haben im Vergleich zu einem Chinesen oder zum chinesischen Bevölkerung. Ja, da sind Welten dazwischen. Und wenn man sozusagen so lernt zu denken in diesem, jetzt für den Fall von der Dekarbonisierung im CO2-Budget, dann ist das ganz relativ simpel auch oder relativ klar, worum es eigentlich geht. Also zu sagen, ich als Deutsche sozusagen, mein CO2-Budget, egal wie sehr ich mich bemühe, liegt irgendwie bei 10 Tonnen pro Jahr oder so, ne? Und ich fliege privat nicht und selbst wenn wir uns bemühen, privat sozusagen das unser Verhalten da anzupassen. Ich glaube, es gibt viele Menschen auch in Deutschland, die da deutlich drüber liegen. Aber im Schnitt, und um das dann zu vergleichen mit chinesischer Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung auf der Welt, die deutlich darunter liegen, das sind dann immer die Vergleiche, die man da als Gegenbeispiel nehmen kann. Aber ich gebe dir recht, bei dieser Gegenfrage kommt dahinter dann die Psychologie, ja, ich habe damit nichts zu tun. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und das ist das, was dahinter steht, das weit von mir zu schieben. Und das ist nicht richtig an der Stelle.
Maria Hörholt, ich danke dir.
Danke dir für das Gespräch.